Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Kanzlerin hat wieder einmal kluges Erwartungsmanagement betrieben. Als sie nach Brüssel gefahren ist, hat sie gesagt, nun ja, das werden schwere Verhandlungen und wer weiß, ob wir ein Ergebnis haben. Das ist jetzt frei zitiert, aber genauso hat sie sich geäußert. Sie sollte Recht behalten. Noch immer verhandeln sie allerdings, und das ist ein gutes Zeichen. Und ob es eins ist, werden wir uns gleich fragen. Zu Beginn der Sendung schalten wir wieder nach Brüssel. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Drohmails und kein Ende. NSU 2.0 noch immer aktiv. 70 Jahre Zentralrat der Juden und Randale auf dem Opernplatz in Frankreich. Das lässt uns aufhorchen. Unter anderem das werden wir haben. Und natürlich wie immer am Sonntag, auch am Ende dieser Sendung, der Sport. Wir beginnen aber zunächst in Brüssel. Die Lage ist so, immer wieder sollte eine Pressekonferenz stattfinden, dann wurde sie verschoben. Und jetzt fragen wir, wie sieht es aus? Darüber möchte ich reden mit dem Kollegen Paul Vorreiter, der vor Ort ist. Paul, wie sieht es im Moment aus? Es gibt Einzelgespräche oder wo ist man gerade?
Also man hat sich seit dem Mittag in verschiedenen Konstellationen hier getroffen. Der Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel, der twittert das auch mit Regelmäßigkeit, in welcher Konstellation man sich gerade trifft. Das letzte Bild, das zu sehen ist auf der Terrasse, ist mit den Vertretern der südosteuropäischen Länder, Bulgarien, Rumänien, aber auch der maltesische Vertreter ist dabei. Aber auch Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die sind in eigener Mission, wenn man so möchte, unterwegs, nehmen sich einzelne Länder zur Seite und sprechen hier darüber. Das könnte natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass man zumindest den Gipfel nicht platzen lassen möchte, dass man an einer Einigung noch arbeiten will heute. Aber wir können es eigentlich nicht wissen. Es wird den ganzen Tag über von einer Wahrscheinlichkeit von 50-50 gesprochen, dass es heute noch was wird. Ein Hinweis könnte ja eben diese Plenumssitzung sein, also da, wo sich die Staats- und Regierungschefs alle zusammen wieder treffen im großen Plenum, dass man zumindest informell oder in Grundzügen gewisse Fortschritte macht. Da sollte man sich ja zunächst um 16 Uhr war davon die Rede, dass man sich treffen könnte. Jetzt 17.30 Uhr, diese Frist ist auch verstrichen. Und ja, das könnte insofern im Laufe des Abends irgendwann mal noch passieren. Aber solange wir das nicht wissen, können wir auch noch nicht einschätzen, ob es in Richtung Einigung geht oder doch eher auf ein Platzen des Gipfels.
Ich weiß, das sind die schwierigen Fragen, die man dann aus dem Studio dem Kollegen oder der Kollegin vor Ort stellt. Wir müssen einmal noch mal übers Geld reden. Die letzten Hinweise, die ich in den Agenturen gelesen habe, deuten darauf hin, dass bei den 750 Milliarden bleibt es, aber dass eben die Summe der Zuschüsse verringert wird. Fangen wir da vielleicht mit an. Was dringt da raus oder bleibt es bei diesen Spekulationen?
Na, das ist zumindest hier, glaube ich, der größte Streitpunkt, über den gesprochen wird. Wer da besonders auftritt oder ein großes Interesse daran hat, dass dieser Anteil der Zuschüsse immer weiter sinkt, das ist die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier.
Über die Begrifflichkeit kann man sicher streiten.
Ja, das ist in der Tat richtig, von einigen auch als geizige Vier bezeichnet. Die haben allerdings auch noch ein bisschen Hilfe bekommen, weil sich jetzt auch in diesem Format öfter die Finnen hinzugefügt haben. Und da ist auch das Letzte, was wir jetzt gehört haben, ist, man muss ja vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen. Es gab ja einen Kompromissvorschlag von Charles Michel, der gesagt hat, 450 Milliarden statt 500, wie im Kommissionsvorschlag, an Zuschüssen. Aber das scheint eben dieser Gruppe auch noch nicht zu genügen. Da wird versucht, auf weit unter 400 Milliarden Euro zu gehen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo auch Angela Merkel und Emmanuel Macron ins Spiel kommen, denn gerade auch Frau Merkel hatte darauf hingewiesen, dass es eben nicht so sein könne, dass es zu einer Verzwergung dieses Instruments kommt, also zu dem, dass dieser Corona-Hilfsfonds, dass der weiterhin wirkmächtig bleibt. Und da wird eben versucht, darauf zu wirken, dass diese sparsamen Vier eben diesen Anteil an Zuschüssen nicht zu sehr nach unten drücken. Aber ob das gelingt, das ist nach jetzigem Standpunkt noch offen.
Auf der anderen Seite steht natürlich, je größer oder je kleiner dieser Anteil wird, umso intensiver müssen die Kontrollen sein. Das war ein Punkt, bei dem ja offensichtlich auch nicht nur die geizigen, sparsamen, wie auch immer, Vier eine Rolle spielten, sondern andere sich mit einmal mit auf den Zug gesetzt haben, oder?
Das ist richtig. Das kompliziert das Ganze natürlich auch nochmal. Also da ist auch vor allem gerade auch die Südländer, die ja eben Profiteure dieses Fonds sein sollen, gehen auch auf die Barrikaden, weil sie natürlich schnelle Hilfe haben wollen. Und ein solcher Mechanismus, wie er gerade auch zum Beispiel den Niederlanden vorgeschwebt hatte ursprünglich, dass man einstimmig die Auszahlung dieser Gelder erlauben muss als EU-27, dass das viel zu weit geht. Aber auch das, was jetzt als Kompromiss auf dem Tisch ist, dass so eine Art Konsultation möglich sein soll, wenn ein Land Zweifel hat, dass diese Mittel eben nicht richtig eingesetzt werden, also zum Beispiel nicht an Reformen geknüpft sind oder in moderne Politikfelder gesteckt werden, wie Digitalisierung und Ökologisierung, dass man da eben eine Art, dass man da den Rat einschalten kann, beziehungsweise die Wirtschafts- und Finanzminister und die sich da drüber beugen. Auch was daraus wird, ist zu diesem Zeitpunkt unklar zu sagen, denn das ist tatsächlich der zweite große Punkt, worum es bei dem Corona-Hilfspaket an sich geht.
Zum Schluss noch ganz kurz die Frage, Rechtsstaatlichkeit, auch das spielte mit einmal eine Rolle und Ungarn und Polen haben auch da sich vehement gewehrt, dass diese Dinge noch mit aufgenommen werden, oder?
Exakt, das geht ja auch, als wären es nicht schon genug Punkte, über die man hier spricht. Es wird ja auch noch über den EU-Haushalt verhandelt und in diesem wird ja ein Rechtsstaatsmechanismus vorgesehen, der soll eben dafür sorgen, dass Geld nur dann fließen kann, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewährt ist. Und das ist etwas, wo die Polen und die Ungarn sich hier in diesen Verhandlungen auf den Standpunkt setzen können, dass sie mit einem Veto drohen bei dem Corona-Hilfspaket. Und das macht eben diese Einigung so schwierig, dass alles miteinander abhängt und eben da auch durchaus viel Drohpotenzial bei den Ländern liegt. Da kommt allerdings auch nochmal den sparsamen Vier eine besondere Rolle zu, denn auch gerade die sind es, die da sehr fordernd sind und die sich eben für diesen Rechtsstaatsmechanismus stark machen und sich da auch bereit sind, mit den östlichen Ländern zu verkeilen. Ob sie dabei erfolgreich sind, das müssen wir im Laufe des Abends abwarten.
Dankeschön, das waren Informationen von Paul Vorreiter und ich kann Ihnen schon ankündigen, dass wir außerhalb der Reihe den üblichen Kommentar im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr am Sonntag nicht haben. Wir werden noch einmal live nach Brüssel schalten, um das Neueste jeweils zu erfahren. Wir wechseln ins Inland. Es gibt weitere rechtsextreme Drohscheiben, die ankommen bei ganz unterschiedlichen Menschen, die bedroht werden vom sogenannten NSU 2.0. Es reicht, dass nicht nur einige kommen, es nimmt immer weiter zu. Barbara Schmidt-Matern mit der Debatte.
Kurz bevor am kommenden Dienstag in Magdeburg der Prozess gegen den mutmaßlichen rechtsextremen Attentäter von Halle beginnt, tauchen bundesweit immer mehr Drohbriefe aus dem rechten Milieu auf. Bisher werden sie auffällig oft an Frauen adressiert. Die Welt am Sonntag berichtet, dass ein anonymer Verfasser bereits am Freitag mindestens 2 weitere Schreiben verschickt hat. Die E-Mails enthalten jeweils den gleichen Inhalt und wurden an 15 Adressaten verschickt. Unter anderem an Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU, und erneut auch an die Politikerin der Linken Janine Wissler und an die Kabarettistin Idil Beida. Außerdem werden in dem neuen Schreiben der Journalist Dennis Yücel und eine Journalistin der Taz beleidigt und bedroht. Er habe erst durch die Recherchen seiner Kollegen von dem Drohschreiben erfahren, teilte Yücel mit. Die Polizei habe sich bislang nicht mit ihm in Verbindung gesetzt.
Also das ist natürlich absolut verstörend,
sagt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Thorsten Frey, Unionsfraktionsvize im Bundestag.
Wir haben die Situation, dass derjenige oder diejenigen, die das machen, sich offensichtlich sehr sicher fühlen, dass sie in der Anonymität des Netzes nicht entdeckt werden.
Besorgt zeigt sich im Gespräch mit der deutschen Presseagentur auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende fordert angesichts von immer mehr rechtsextremen Übergriffen, Kommunalpolitiker besser zu schützen und Chats und Sprachnachrichten im Internet zu überwachen. Ihr Parteikollege Thorsten Frey ergänzt:
Es ist ja so, dass wir derzeit damit beschäftigt sind, das Verfassungsschutzgesetz zu überarbeiten, auch das Bundespolizeigesetz. Und es ist eine der zentralen Forderungen von uns, dass wir zum einen die Quellentelekommunikationsüberwachung, aber auch die Online-Durchsuchung als Instrumente für die Sicherheitsbehörden zulassen möchten.
SPD-Chefin Saskia Esken kritisiert unterdessen den hessischen Innenminister Peter Beuth. Der CDU-Politiker sei offenbar mehr mit Organisationsfragen als mit der Sachaufklärung beschäftigt, sagte Esken den Samstagszeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Peter Beuth musste zuvor bereits einräumen, dass er ein rechtes Netzwerk innerhalb der Polizei in Hessen nicht mehr ausschließen könne. Als Konsequenz fordern mehrere Oppositionspolitiker im Bundestag Änderungen bei Datenabfragen der Polizei. FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle erklärte, der gesamte Modus polizeilicher Datenabfragen gehöre auf den Prüfstand. Die Innenpolitikerin der Linken Ulla Jelpke sagte, es sei sicher sinnvoll, den Zugang zu den polizeilichen Datenbanken sowohl personell als auch technisch stärker einzuschränken bzw. zu kontrollieren. Dass besonders Frauen von Rechtsextremisten bedroht werden, hatte zuvor bereits Katja Dörner, Abgeordnete der Grünen, im Bundestag betont.
Chauvinismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und die sogenannten Manifeste von Rechtsterroristen, ob in Christchurch, in Halle oder unlängst in Hanau. Rechtsextreme sehen in Gleichberechtigung und in der Emanzipation eine Gefahr für eine Ordnung, in der Männer privilegiert und Frauen unterdrückt werden.
So Dörner am 8. März dieses Jahres zum Internationalen Frauentag. Ihre Warnung ist nun erneut aktueller denn je.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Das nächste Thema, wenn Sie so wollen, passt in gewisser Weise zu dem, was wir gerade gehört haben. Leider, möchte ich sagen, denn rechtsextreme Drohmails, die richten sich hier nicht nur gegen die Menschen, die wir gerade gehört haben. Immer mehr müssen Juden in Deutschland fürchten, attackiert zu werden. Dass das so ist, ist ein Skandal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine Institution, die kräftig gearbeitet hat. Der Zentralrat der Juden hat dafür gesorgt oder zumindest versucht, dass Juden in Deutschland wieder normal werden. 70 Jahre, ein Rückblick von Ann-Kathrin Hochstadt.
Der 19. Juli 1950. In einer Frankfurter Wohnung schreiben Delegierte der wiedererstandenen jüdischen Gemeinden Geschichte, indem sie den Zentralrat der Juden schaffen. 5 Jahre nach Ende der Massenermordungen durch die Nazis. Was diese Gründung für eine Wirkung haben sollte, ahnte damals wohl keiner der Anwesenden. Denn zunächst ging es darum, den Hunderttausenden Überlebenden der Shoah die Ausreise in eine neue Heimat, vor allem nach Israel, zu ermöglichen. Frankfurt am Main schien als Standort für die erste Zentrale ideal, denn hier gab es 1950 bereits einen Mittelpunkt jüdischen Lebens. So beschreibt es der heutige Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.
Es hat nur dann eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis man es sich selber eingestanden hat, dass man tatsächlich sich einsetzt für dauerhaft jüdisches Leben in Deutschland und damit ein Umdenken in der Zielsetzung des Zentralrats eingesetzt hat.
Recht schnell entwickelte sich die selbst auferlegte Aufgabe des Zentralrats, gesellschaftliche und politische Tendenzen genau zu beobachten. Eine Aufgabe, die alle Vorsitzenden bzw. Präsidenten und die bisher einzige Frau an der Spitze, Charlotte Knobloch, sehr ernst genommen haben. So auch der 1992 verstorbene erste Vorsitzende Heinz Galinski.
Sehen Sie, gerade als ein Überlebender eines Unrechtsregimes habe ich eine besondere Veranlassung oder eine besondere Pflicht, die politische Szene in der Bundesrepublik, aber nicht nur in der Bundesrepublik, zu beobachten.
Getreu dem immer noch geltenden Spruch, wehret den Anfängen, mischen sich Vertreter des Zentralrats der Juden aktiv und nachhaltig in das Geschehen ein. Gerade für Überlebende der Shoah und deren Angehörige war das von Beginn an sehr wichtig. Auch der vor mehr als 20 Jahren verstorbene Ignaz Bubis, ein bekannter Frankfurter FDP-Politiker, der in den 90ern zum Präsidenten des Zentralrats wurde, hat dieses Engagement immer als Kernaufgabe gesehen. Nach 7 Jahren Amtszeit fiel sein Resümee jedoch verhalten aus. In Interviews erklärte er damals, er habe fast nichts erreicht.
Ich habe es mir einfacher vorgestellt, dass man den Menschen etwas beibringen kann. Und ich musste feststellen, dass das akzeptiert wurde. Ja, es ist ja eigentlich richtig, was er will. Aber was soll's, das brauchen wir alles nicht.
Nicht ganz so negativ sieht der jetzige Präsident Josef Schuster seine Aufgabe. Der Zentralrat sei in der Gesellschaft angekommen und werde beachtet.
Ich habe das Gefühl, dass das genauso ist, dass die Stimme des Zentralrats gehört wird. Leider notwendigerweise häufig als Mahner. Mir wäre es lieber, wenn wir uns häufiger artikulieren könnten mit Dingen über eigentlich die Schönheit auch, die das Judentum, die jüdische Kultur, jüdische Religion ausmacht.
Und der Zentralrat ist auf einem guten Weg dorthin. Nach wie vor ist der Kampf gegen Antisemitismus natürlich wichtig. Doch nebenher gibt es immer mehr Versuche, auf die lange Tradition des Judentums in Deutschland zu verweisen. So erinnert der Zentralrat im kommenden Jahr mit einem großen Jubiläumsprogramm an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und der Zentralrat positioniert sich zunehmend als Gesprächspartner für gesellschaftliche Zukunftsfragen und im Dialog der Religionen. Zum Beispiel durch das jüdisch-muslimische Dialogprojekt Shalom Aleikum und das Begegnungsprogramm Meet a Jew. An Aufgaben mangelt es dem Zentralrat der Juden also nicht, 70 Jahre nach seiner Gründung.
Anne-Kathrin Hochstrat war das und wir wechseln nach Frankfurt. Dort hat es in der vergangenen Nacht etwas Ähnliches gegeben, was wir leider zuvor in Stuttgart gesehen haben. Randale. Und zwar so kräftige Randale, dass es am Ende viele Verletzte gab auf Seiten der Polizei, aber auch derjenigen, die randaliert haben und etliche Festnahmen. Anna Vogel.
Glasflaschen, Plastikflaschen, aufgerissene Sixpack-Verpackungen und umgeworfene Mülltonnen, soweit das Auge reicht. So sieht es am frühen Sonntagmorgen auf dem Frankfurter Opernplatz aus. Es ist das, was übrig geblieben ist von einer Nacht voll von Randalen und Ausschreitungen. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill nennt das einen traurigen Höhepunkt in der Gewalt gegen Polizisten in Frankfurt.
Wir hatten sowohl Flaschenwerfer, aber auch, und das schmerzt mich ganz besonders, eine komplette Menschenmenge von ca. 500 bis 800 Menschen, die sich gegen die Polizei gestellt hat, die Flaschen geworfen haben, die gejohlt haben, die Beifall geklatscht haben, wenn Treffer erzielt worden waren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schlimm und macht mich fassungslos.
Zunächst hätten rund 3000 Leute friedlich am Opernplatz gefeiert, auch weit über Mitternacht hinaus, so der Polizeipräsident. Dann habe es gegen 3 Uhr eine Schlägerei gegeben, bei der die Polizei eingeschritten sei. Daraufhin habe sich die Stimmung verändert. Die Teilnehmer der Schlägerei hätten sich gegen die Polizei gewendet, zuletzt mit bis zu 800 Personen. Mit eigenen Augen gesehen hat das der Mitarbeiter einer Security-Firma, Berhan Afci. Er erzählt am Morgen:
Stand direkt mitten auf dem Platz hier und habe das alles beobachtet, ja. Die haben angefangen, auf einmal die ganze Mülltonne zu treten und dann wahrscheinlich die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Dann haben die Jugendlichen natürlich aufgemuckt gegen die Polizisten. Das waren eher feiernde Leute und die hatten keine Gnade, die Polizisten einfach mit Flaschen zu beschmeißen.
Die ersten Passanten, die am frühen Morgen das Ausmaß der Verwüstung sehen, schütteln den Kopf.
Das ist eine Sauerei ohne Ende. Vielleicht fehlen die Fußballspiele, weil die brauchen Randale.
Frankfurt ist eine relativ kriminelle Stadt, aber dass es Ausschreitungen gegen Polizisten in dem Ausmaß gibt, habe ich jetzt nur bei Demos mitbekommen. Also bei uns im Hotel ist auch eine Scheibe beschädigt worden mit einer Flasche. Ja, also es macht auch Angst.
Die Polizei konnte noch in der Nacht 39 Tatverdächtige festnehmen, so Polizeipräsident Bereswill. Die bisherigen Erkenntnisse?
Dass das überwiegend junge Männer waren im Alter von 17 bis 21 Jahren. Eine einzige Frau ist dabei. Von diesen 39 stammen 9 aus Frankfurt, also haben Wohnsitz hier bei uns in Frankfurt. Alle anderen 30 sind aus der näheren oder weiteren Umgebung. Der genaue Status der Personen im Hinblick, ob sie Deutsche oder Nichtdeutsche sind, das ist noch offen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, es handelt sich vorwiegend um Männer mit Migrationshintergrund.
Einige kämen auch aus Hanau, Limburg und Offenbach zum Feiern nach Frankfurt. Auch auf den Opernplatz. Der hat sich innerhalb der letzten Wochen zu einem regelrechten Party-Hotspot entwickelt. Welche Konsequenzen nun aus den Ereignissen folgen, soll morgen auch Thema bei einer Sicherheitskonferenz in Frankfurt sein. Während die Aufarbeitung der Nacht bei der Polizei und in der Politik erst losgeht, ist die Frankfurter Stadtreinigung schon fertig. Innerhalb weniger Stunden haben Reinigungstrupps den Opernplatz gesäubert, die Flaschen weggeräumt und die Mülltonnen wieder in Reih und Glied gestellt. Auf ihnen sind jetzt wieder flotte Sprüche zu lesen, wie zum Beispiel: Alles egal, ist asozial.
Das war der Bericht von Anna Vogel. 242 neue Corona-Infektionen hat das Robert-Koch-Institut jetzt gemeldet. Das ist eine relativ niedrige Zahl, aber Entwarnung kann man immer noch nicht geben. Und damit stehen die wirtschaftlichen Konsequenzen immer noch im Mittelpunkt. Die Frage zum Beispiel, wie kann man Selbstständigen besser helfen, dass es nötig ist, zeigt der Bericht von Christopher Jennert.
Zu bürokratisch, realitätsfern und nur bedingt hilfreich, heißt es von verschiedenen Vertretern. Den Verband der Gründer und Selbstständigen stört vor allem, dass die Lebenshaltungskosten bei der Berechnung des Überbrückungsgelds keine Rolle spielten. Es würden nur bestimmte Kosten wie die Büromiete bezuschusst. Viele Selbstständige hätten aber kein Büro und würden zu Hause oder in einer Firma arbeiten. Außerdem, die Überbrückungshilfe können nur ein Steuerberater beantragen und da seien die Antragskosten dann oft höher als die Hilfen selbst, heißt es. Den Bundesverband der freien Berufe stört das ebenfalls und außerdem, dass man keine Verluste berücksichtigen kann, die noch nicht aufgelaufen seien. Viele freie Berufe würden aber erst später die Rechnung schreiben, so die Argumentation, und dadurch seien sie erst zeitversetzt davon betroffen. Eine Umfrage des Verbands hatte ergeben, dass jeder vierte Freiberufler sehr stark von der Corona-Krise betroffen ist. Etwa ein Viertel sagt, der Schaden sei schon jetzt existenzbedrohend. Seit Anfang des Monats können Selbstständige und Freiberufler die Überbrückungshilfe beantragen. Mit insgesamt 25 Milliarden Euro will der Bund denjenigen helfen, die immer noch größere Umsatzeinbußen durch Corona haben. Erstattet werden Fixkosten bis zu 150.000 Euro.
Soweit Christopher Jennert. Es gibt Wahlen in Syrien. Allerdings mit den Wahlen, wie wir sie kennen, hat das wenig zu tun. Das Ergebnis steht vorher schon fest. Wer gewinnt? Natürlich der Präsident, respektive seine Partei. Björn Blaschke.
Die Staatsmedien sind voller Stimmen, die das hohe Lied auf die Parlamentswahl in Syrien singen. Heute wählt Syrien und siegt. Wie Syrien militärisch gesiegt hat, siegt unser Land heute ebenso auf politischer Ebene. Wir zählen auf die neuen Parlamentsabgeordneten und hoffen, dass sie die Hoffnungen und Sorgen unserer Bürger ins Parlament tragen. Dabei sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Syriens groß. Fast 9 Jahre Krieg haben die Menschen im Land ausgelaugt. Große Teile der Städte liegen in Trümmern. Dazu wurde die Wahl zu einem neuen Parlament in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise der 20-jährigen Amtszeit von Bashar al-Assad ausgeschrieben. Denn es fehlen Auslandsinvestitionen, der Westen hat Sanktionen verhängt, die Korruption blüht. Die Folge von Wirtschaftskrise und Krieg, mehr als 80% der syrischen Bevölkerung leben nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms in Armut, sind abhängig von Lebensmittellieferungen. Bei all dem versuchen die politischen Verantwortlichen, allen voran Präsident Bashar al-Assad, den Schein von Normalität wachzuhalten, auch mit der Parlamentswahl. Das Signal, Assad halte das Heft in der Hand und binde sein Volk ein. Walid Mualim, Außenminister Syriens, äußerte sich bei seiner Stimmabgabe genau in diesem Sinne. Diese Verfassungsverpflichtung zu Wahlen bestätigt den demokratischen Kurs in Syrien und dass unser Volk dazu entschlossen ist, das Land von jeder illegalen ausländischen Präsenz und vom Terrorismus zu befreien. Das wiederum unterstreicht, dass Syrien seine nationale Souveränität ausübt und jede ausländische Einmischung in seine inneren Angelegenheiten ablehnt. Der Ausgang der Wahl ist völlig klar. Um die insgesamt 250 Parlamentssitze haben sich ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten beworben, die systemkonform sind. Ob auf der Einheitsliste oder als sogenannte Unabhängige. Wirklich unabhängige Politiker gibt es in Syrien nicht. Sie gelten alle als Ja-Sager, heute wie gestern. Radwan Ziada, Wissenschaftlerin im Arabischen Zentrum für Forschungen und politische Studien in Washington. In ganz seltenen Fällen haben mal einige Mitglieder des Volksrates versucht, die echte Rolle von Parlamentariern einzunehmen. Deshalb landeten dann Kritiker wie Riyad Saif und Mamoun al-Hamsi im Jahr 1998 im Gefängnis. Sie dachten, dass sie als Parlamentarier das Recht hätten, den Ministern Fragen zu stellen. Das heißt, es wird sich auch nach diesem Wahltag ein Parlament zusammensetzen, das voll hinter Assad steht.
Björn Blaschke mit dem zu erwartenden Ergebnis in Syrien. Wir schauen nach Frankreich. Nach dem Brand von Notre-Dame de Paris ist es in Frankreich jetzt erneut zu einem katastrophalen Brand in einer Kathedrale gekommen, die Kathedrale von Nantes. Es gibt schwere Schäden, die Polizei ermittelt. Martin Bohne.
Es handelt sich um einen Freiwilligen, der in der Diözese arbeitet und der am Abend vor dem Brand für die Schließung der Kirche verantwortlich war. Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts wollen die Ermittler, Zitat, bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs klären. Es gibt da offensichtlich Unstimmigkeiten in den Aussagen des Mannes. Allerdings sei es verfrüht und voreilig, seine Tatbeteiligung anzunehmen. Die Strafverfolgungsbehörde geht von einer absichtlichen Brandstiftung aus, weil das Feuer an 3 weit voneinander entfernten Stellen im Inneren der Kirche ausgebrochen war. Spezialisten zur Aufklärung von Brandursachen sind in Nantes eingetroffen. Sie wollen im Laufe des Tages ihre Untersuchungen aufnehmen. Die Feuerwehr muss noch grünes Licht geben. Einsatzkräfte sind immer noch dabei, die Kirche im Inneren zu sichern. Das Feuer hat schwere Schäden in der Kathedrale angerichtet. Die große Orgel ist vollständig zerstört, Teile des Chorgestühls sind beschädigt und das große Glasfenster an der Hauptfassade ging zu Bruch. Die Kathedrale von Nantes, Saint-Pierre et Saint-Paul, gehört zu den bedeutendsten Werken der französischen Spätgotik. Gestern Nachmittag waren Premierminister Castex sowie der Innenminister und die Kulturministerin in die nordwestfranzösische Stadt gekommen. Sie haben die Hilfe des Staates bei der Wiederherstellung der Kirche versprochen.
Das war der Bericht von Martin Bohne. Wir kommen jetzt zum Sport und der Kollege Raphael Späth aus unserer Sportredaktion ist heute mit den ganz, ganz schnellen Autos gekommen. Ich bin nur mit dem Motorrad da, der ist noch schneller. Bitteschön.
Genau, die Formel 1, der dritte Grand Prix heute in Ungarn und die Ausgangsposition nach dem gestrigen Qualifying war klar. Mercedes ist auch in dieser Saison kaum zu schlagen. Das Auto ist momentan wieder einmal einfach zu stark für den Rest des Feldes. Nur ein Regenschauer hätte das Klassement heute nochmal durcheinander würfeln können. Dieser Regenschauer blieb aber zumindest während des Rennens aus, berichtet Volker Hirt.
Sebastian Vettel hatte am Freitag im Regen beim zweiten freien Training gezeigt, wenn's nass wird, kann es gehen. Da war er der Schnellste. Auch heute gab es Regen in Ungarn, aber vor dem Start. Auf nasser Piste ging es los, fast alle waren auf Medium-Regenreifen unterwegs. Es blieb aber trocken, viele Reifenwechsel waren nötig, das machte das Rennen durchaus spannend. Nur an der Spitze war es nie aufregend. Lewis Hamilton kontrollierte die Verfolger souverän. Kurz vor Ende des Rennens hatte er so viel Vorsprung, dass er sogar noch mal neue Reifen aufzog, um auch noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Das gelang ihm. Für Lewis Hamilton war es der 8. Sieg auf einer Rennstrecke. Das gelang bisher nur Michael Schumacher. Der gewann 8-mal in Magny-Cours beim Großen Preis von Frankreich. Lewis Hamilton hat jetzt auch die Führung in der Gesamtwertung von seinem Teamkollegen Bottas übernommen, der hinter Max Verstappen heute als Dritter ins Ziel kam. Ferrari fuhr im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten. Sebastian Vettel wurde Sechster. Sein Teamkollege Charles Leclerc, der während des Rennens von einem fast unfahrbaren Auto sprach, kam als Elfter ins Ziel.
Und nicht nur die Formel 1, auch die TennisspielerInnen nehmen so langsam wieder den Betrieb auf. Eigentlich hätte Anfang Juni ein Rasenturnier der Frauen in Berlin stattfinden sollen, erstmals seit 12 Jahren dann wieder in Deutschland. Stattdessen hat der Veranstalter 2 Showturniere mit Männern und Frauen ausgetragen. Unter der Woche wurde auf der Turnieranlage in Grunefeld gespielt, an diesem Wochenende dann im Hangar 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Unterschiedliche Locations also, unterschiedliche Beläge, aber Guido Ringel in Berlin, der gleiche Sieger?
Ja, definitiv mit Dominic Thiem. Das ist die Nummer 3 der Welt. Der junge Österreicher, 26 Jahre, kontinuierlich auf dem Weg nach oben, hat schon in einigen Finals bei Grand-Slam-Turnieren gestanden. Der große Titel ist ihm noch verwehrt geblieben, aber jetzt hat er hier in Berlin seinen 2. gleich geholt. Erst, Sie haben es angedeutet, auf Rasen im Grunewald und jetzt hier bei dieser außergewöhnlichen Kulisse. Hangar 6, ehemaliger Flughafen Tempelhof. Die Tore sind offen. Man blickt auf einen Rosinenbomber. Das ist schon eine spektakuläre Atmosphäre, die Dominic Thiem auch sehr genossen hat, wie er selbst gesagt hat. Vielleicht hat ihn das auch beflügelt hier bei seinem Finalsieg gegen Jannik Sinner heute. Das ist ein Junger, ein 18-Jähriger aus Südtirol, auch der mit großartigen Möglichkeiten. Wenn der auf seinem Weg bleibt, werden wir von dem auch noch garantiert viel hören in der Zukunft. Aber ein Dominic Thiem war heute noch zu dominant.
Heute standen ja nicht nur die beiden Finalspiele an, sondern auch die Spiele um Platz 3 bei den Männern und auch bei den Frauen mit deutscher Beteiligung. Wie ging es dort aus?
Ja, beide Male aus deutscher Sicht gut und positiv. Bei den Herren ist Tommy Haas ja nicht angetreten. Er musste aufgrund einer Verletzung kurzfristig zurückziehen und dafür ist Mischa Zverev, also der Bruder von Alexander Zverev, kurzfristig eingesprungen und hat seine Sache sehr gut erledigt. Er hat das Spiel um Platz 3 gegen Bautista Agut aus Spanien gewinnen können und auch der Erfolg für Andrea Petkovic im Spiel um Platz 3 und das war nicht unbedingt zu erwarten, denn mit Jelena Svitolina aus der Ukraine hatte sie die Topgesetzte hier vor sich, aber auch hier ein Zweisatzerfolg für Andrea Petkovic, die kurz vor den US Open, die ja Ende August beginnen sollen, sich auf Hartplatz in sehr guter Verfassung präsentiert. Also sie hat noch nicht entschieden, ob sie nach New York reist, aber aufgrund der Leistung hier würde ich mal tippen, sie tritt da an.
Informationen von Guido Ringel aus Berlin waren das. Der Großteil der Fußball-Bundesligisten befindet sich schon in der Sommerpause. Große Transfers werden vielerorts aber nicht getätigt werden können. Das Geld ist auch aufgrund der Corona-Pandemie knapp. Auch die TV-Einnahmen sind in diesem Jahr deutlich niedriger als noch in der Vorsaison. Und auch hier ist es so, wer am meisten Erfolg hat, bekommt am meisten Geld. Von Chancengleichheit kann nicht die Rede sein. Der ehemalige Chef der deutschen Fußballliga, Andreas Rettig, fordert deshalb im Deutschlandfunk, bei der Gelderverteilung zukünftig auch darauf zu achten, wie viel Wert ein Verein auf Nachhaltigkeit legt.
Wir müssen hier ganz konkrete, klare Vorgaben geben. Hat der Club ein Solardach? Was ist mit Elektroladestationen? Was ist mit der Produktion von Merchandising-Artikeln? Werden die Fairtrade gehandelt und beachtet? Wie wird das Regenwasser genutzt? Was passiert mit den unzähligen Lebensmitteln, die pro Spieltag nach dem Spiel weggeschmissen werden müssen, weil im Überfluss produziert wurde? Und. Da müssen wir jetzt kreativ ran, finde ich. Und wir sollten wegkommen, nur uns zu gefallen in der Umsatzmaximierung. Das ist der falsche Weg.
Sagt der ehemalige DFL-Chef Andreas Rettig. Das komplette Interview finden Sie auf unserer Webseite und jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek.
Dankeschön, das war der Kollege Raphael Späth, das war der Sport, den hören Sie gleich wieder und uns können Sie auch wieder hören, weil wir um 19.05 Uhr statt des Kommentares noch einmal live nach Brüssel schalten, um zu schauen, wie denn die Gipfelstreitereien und Diskussionen weiterlaufen. Mein Name ist Jürgen Zurheide, bis gleich und tschüss.